Wer von euch hat in dieser Woche den Buß- und Bettag gefeiert oder hat ihn begangen? Die Lisa, weil sie musste, glaube ich.
Nein, nicht weil ich musste.
Okay. Wer hat denn an ihn gedacht? Okay, das sind ja schon mal ein paar mehr. Als der Buß- und Bettag geopfert wurde, da haben wir uns als Kirchen ja noch sehr aufgeregt und gesagt, kann man sowas machen? Und man merkt so, dass dieser Tag mehr und mehr aus dem Bewusstsein dann irgendwie herauskegelt. Also vielleicht denken wir noch dran, weil es ja im Kalender noch so drin steht, ist kein Feiertag mehr, aber dann sehen wir eben, okay, heute ist Buß- und Bettag, aber feiern oder ihn begehen, das findet immer wieder weniger statt. Es könnte sein, dass das mit dem heutigen Sonntag, also dem Totensonntag oder dem Ewigkeitssonntag, in ein paar Jahren genauso sein wird. Vielleicht nicht in 10 Jahren, da werden wir noch dran denken, aber so in 50 Jahren, in 100 Jahren könnte sein, dass dieser Tag dann nicht mehr so eine Bedeutung hat. Das liegt daran, zum Beispiel Peter Thiel, der ehemalige Begründer von PayPal, hat mal gesagt, er möchte ewig leben. Jetzt könnte man ihm sagen, okay, also wir haben es ja am Anfang gehört, auch in diesem Lied, dann wär doch Christ, dann lebst du ewig. Und das wäre früher so die Botschaft ja auch gewesen. Aber er und viele andere meinen das anders, denn er möchte im Hier und Jetzt schon ewig leben. Und wir gehen irgendwie davon aus, es gibt Leute, die sagen, naja, so 2050 könnte es soweit sein. Andere sind da eher skeptischer, die sagen dann, naja, eher so in 100 bis 150 Jahren. Aber könnte es sein, dass wir dann nicht unsterblich werden, aber unendlich leben? Das klingt für uns irgendwie irgendwie ein bisschen furchtbar. Also willst du nicht ewig leben, oder? Zumindest nicht hier, oder? Es gibt Menschen, die sehen das anders. Also die haben eine große Sehnsucht danach und wir sind eben gerade dabei, den Tod eigentlich abzuschaffen. Das ist für uns etwas, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, weil der Tod für uns ja zum Leben dazugehört. Aber durch die technischen Möglichkeiten, die wir dann in Zukunft haben werden, wird es wohl so sein, munkelt man dann, dass wir so alle 10 Jahre dann irgendwo in die Klinik gehen, dann kriegen wir irgendwie ein Upgrade und dann läuft das wieder. Da gibt es unterschiedliche Bilder, wie das aussehen könnte. Und viele von denen, also dieser Peter Thiel hat nun sehr viel Geld und viele von, gerade von den Superreichen, haben so diese Sehnsucht nach einem unendlichen Leben. Wie gesagt, wir sind da nicht unsterblich. Also wenn man dann vom Bus überfahren wird, und da muss man dann ein bisschen aufpassen, dann stirbt man auch. Also das ist nicht das, worum es geht, um diese Unsterblichkeit, aber es geht darum, eben eigentlich unendlich zu leben. Wer ein Gefühl dafür bekommen will, wie das aussieht, der kann sich mal den Film In Time angucken. Der ist aus dem Jahre, ich glaube, 2011. Der heißt In Time, deine Zeit ist abgelaufen. Und da sieht man dann eine Gesellschaft, die ja, in der es möglich ist, unendlich zu leben, weil, kennt jemand von euch den Film?
Ja.
Wie bitte?
Ich kenne heute hier alles, ich kann alles mit.
Dann lass den Arm oben, der spart dann. Also sehr interessant kann man sich dann kann man sich dann anschauen, wie im Menschen diese Unendlichkeit dann oder ein unendliches Leben ist ein bisschen mit sozialen Spannungen und so, da geht man auch von aus, dass es die geben wird, verbunden. Also eine große Vision, die so vor den Menschen steht. In den Menschenrechten steht ja, dass der Mensch ein Recht auf Leben hat. Und dieses Recht auf Leben begrenzt sich eben nicht nur auf 50, 60, 70, 90 Jahre, sondern es ist ein Recht des Menschen, und so ist ja beschrieben, zu leben. Und wenn wir die Möglichkeit haben, und die nutzen wir ja heute schon, Leben zu verlängern, dann spricht eigentlich nichts dagegen. Okay, die Eva sagt, nee, ist nicht so mein Ding, aber das machen wir heute ja auch schon. Die Lebenserwartung ist ja in den letzten Jahrhunderten dann auch gestiegen von 40 Jahren auf heute eben 70, 80 Jahre. Also das ist etwas, was eben nicht jetzt so auf einmal ganz neu in unsere Welt hineinkommt, sondern was uns eigentlich schon seit ewigen Zeiten auch so beschäftigt. Wenn wir das Leben verlängern können, dann tun wir es. Wenn wir eine Operation machen können, die unser Leben verlängert, dann tun wir es. Wenn wir Medikamente nehmen können, die unser Leben verlängern, dann tun wir das. Also wie gesagt, dieser Gedanke ist nicht neu. Die Möglichkeiten, die wir haben, die sind nun mal ganz neu. Und früher hat man davon gesprochen, also Noah Harari beschreibt das so in seinem Buch vom Homo Deus. Früher hat man eben, wenn man vom Tod gesprochen hat, davon gesprochen, dass es ein existenzielles Problem ist. Also dann entstehen eben zum Beispiel solche Lieder, wie wir sie heute Morgen gehört haben, dass wir die Sehnsucht irgendwie nach dem Himmel haben. Bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Das sind so die Antworten auf diese existenziellen Fragen, dass der Tod auf einmal in das Leben hineinkommt, manchmal viel zu früh, und wir uns fragen, was das soll. Und der Mensch der Hoffnung glaubt eben und hofft eben, dass das Leben über den Tod hinausreicht. Heute ist der Tod ein technisches Problem. Also wir stehen wohl an diesem Zeitpunkt, dass wir oder an dieser Schwelle, dass wir eben den Tod nur noch als technische Herausforderung vor uns haben und wir eben gucken müssen, dass es die richtigen Mittel gibt und die richtigen Anwendungen gibt und. Und dann werden wir den Tod aus unserem Leben verbannen. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesen ganzen Gedanken auch geht. Und wenn ihr anfangt, euch damit zu beschäftigen, dann werdet ihr merken, das ist nicht einfach irgendwelche Zukunftsmusik von irgendwelchen Science-Fiction-Autoren, sondern das ist Realität. Die Firma, es gibt eine Firma von Google, die beschäftigen sich damit, den Tod zu überwinden. Und da werden Milliarden und Milliarden und Milliarden investiert. Also wie gesagt, das ist nicht ein Zukunftsbild von irgendwelchen Autoren, sondern das ist die Realität, vor der wir eigentlich stehen. Das ist etwas, was den Menschen natürlich auch nochmal eine ganz neue Beziehung zum Tod dann auch setzt. Der Tod, in der Bibel hat er ja eine große Bedeutung. Das, was wir an Hoffnung haben, das, was wir über den Tod auch sagen, über das, was wir eben danach dann so erwarten, ist etwas, was in der Bibel auch immer wieder ja thematisiert wird. Wobei man sagen muss, naja, es ist eher so im Neuen Testament. Also wenn man das Alte Testament liest und sich mit der jüdischen Religion beschäftigt, mit dem jüdischen Glauben beschäftigt, wird man merken, dass das, was wir im Christentum aus dem Tod gemacht haben und aus dem Ende des Lebens, etwas anderes ist, was uns im Alten Testament oder im Judentum begegnet. Denn da ging es weniger um das, was eben nach dem Tod kommt und sich ereignen wird. Die Hoffnung in Israel, dass das Leben über den Tod hinaus reicht, ist eigentlich erst sehr spät entstanden. Sondern der Tod hatte immer eine Frage, und zwar, was ist mit dem Leben und was ist mit deinem Leben, was du vor dem Sterben lebst? Was ist damit, lebst, bevor du sterben wirst? Wir haben vorhin in der Lesung die Geschichte von den 10 Jungfrauen gehört. 5 kluge, 5 törichte. Und diese 5 klugen Jungfrauen, das waren eben Jungfrauen, die auf den Bräutigam gewartet haben. Das haben die 5 törichten auch gemacht. Nur bei den 5 klugen war es eben so, dass sie sich ein Vorrat für ihre Lampen besorgt haben, um, wenn der Bräutigam später kommt, dann bereit zu sein, eben immer noch was zu haben, was man in diese Lampen füllen kann. Also wir merken, zum Beispiel bei dieser Geschichte und aus Matthäus 25, und da geht es eben auch eben um die Endzeit, wir merken bei solchen Geschichten, da geht es ja nicht darum, was wird danach sein. Das klingt ein bisschen an, aber die Geschichte handelt eigentlich davon, was machst du, bevor jetzt in diesem Bild der Bräutigam kommt. Man könnte eben auch sagen, was machst du, bevor du stirbst mit deinem Leben. Und das, was uns hier im Matthäusevangelium eben begegnet, in diesem Kapitel 25, ist eben dieser Gedanke, sei klug und sei wachsam. Sieh zu, damit du etwas hast, damit du deine Lampen nachfüllen kannst, wenn der Bräutigam irgendwie sich ein bisschen verspätet und nicht zu der Zeit kommt, wo du vielleicht sagst, ah, da müsste er da sein. Das scheint mir ein kluger Rat zu sein, wobei, also diese Geschichte bezieht sich ja auf das Wiederkommen Jesu. Und jetzt müsste man sagen, naja, wie sammelt man eigentlich Öl für 2000 Jahre? Weil so lange warten wir ja schon. Seit 2000 Jahren leben wir in dieser Erwartung, bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Heute denken wir es ein bisschen anders, also wobei das denken wir dann auch nicht so richtig, weil keiner von uns lebt eigentlich, oder vielleicht Lisa wieder, keiner von uns lebt ja immer in dieser Erwartung, dass morgen der Herr Jesus wiederkommen könnte. Diese Erwartung, ja, die hat so ein bisschen wie vielleicht der Buß- und Bettag an Energie verloren, weil, naja, seit 2000 Jahren warten macht schon ein bisschen schläfrig. Aber was ja sein kann, und bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen, stimmt. Es kann passieren, dass wir zum Beispiel heute Abend, morgen, übermorgen nicht mehr da sind, nicht mehr leben. Das geht manchmal sehr schnell, dass uns irgendwie so eine Botschaft erreicht und das Leben durcheinander bringt. Und das ist ja für uns irgendwie wahrscheinlicher, aber das drücken wir ja dann auch ein bisschen weg, dieses Thema, weil damit will man sich ja auch nicht beschäftigen. Also das, was uns in diesen Versen hier begegnet, dass wir in Erwartung sein sollen und dass wir wachen sollen, ist schon etwas, was wir... ja, ich weiß nicht, hat sich's abgenutzt oder wie auch immer will man das beschreiben, möchte man das beschreiben. Ich möchte euch noch ein paar Verse aus dem Markus-Evangelium, aus dem 13. Kapitel vorlesen. Da geht es auch um diese Naherwartung oder um diese Erwartung. Und dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einen jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, das sage ich allen, wachet. Also wenn man diese Verse so liest, dann könnte man eher vielleicht daran denken, das ist ein Hinweis für Arbeitnehmer, die aufpassen sollen, wenn der Chef gerade unterwegs ist, dass sie es nicht zu bunt treiben und dass, wenn er auf einmal wiederkommt, sie dann findet beim Schlafen, weil es könnte Stress geben. Aber das ist ja eigentlich das Bild, was Jesus hier malt, aber das ist natürlich nicht das, was er dann damit will und meint, dass so eine Handreichung für Arbeitnehmer, damit sie im Job irgendwie nicht unangenehm auffallen. Ich weiß, bei mir früher war das so, ich war noch während der Ausbildung bei den Engländern, ich habe immer Kfz-Schlosser gelernt, Kfz-Elektriker und bei den Engländern dort haben wir immer Panzer gebaut und dann ging man so durch die unterschiedlichen Abteilungen und in einer Abteilung war es so, da haben wir die Panzerwannen, also die waren ja dann komplett immer leer, wurden dann irgendwie wieder aufgemöbelt und die wurden dann von innen halt bearbeitet und morgens in der Frühschicht um 6 waren eben die Chefs noch nicht da und der damalige Kollege, den ich hatte, von dem ich ein bisschen was lernen sollte, der legte sich dann, wenn er kam, um 6 erstmal immer ein bisschen in die Wanne da rein und pennte. Und ich hatte immer eine Aufgabe, sei wachsam. Also ich musste mal gucken, wenn die Chefs kommen, dass ich ihn eben wecke, damit er eben nicht schlafend vorgefunden wird, weil das kann man ein, zwei Mal machen, aber dann gibt es richtig Theater. So eine Geschichte ist das ja, die uns hier begegnet, aber irgendwie ist ja nicht irgendwie eine Arbeitnehmergeschichte, damit sagen wir, das Faulenzen besser klappt. Jesus erzählt eine Geschichte, die irgendwie so ganz alltäglich ist, die aber über den Alltag hinaus uns ziehen will. Denn das, was Jesus hier erzählt, ist, Und wir sehen wieder, es geht nicht darum, dass er sagt, naja, wenn ihr dann nach dem Leben oder nach dem Tod dann das und das, sondern das, worauf Jesus hier anspricht oder das, was Jesus hier als Thema eben anspricht, ist, was ist eigentlich mit deinem Leben vor dem Tod? Was ist eigentlich mit dem, was du machst, bevor du stirbst? Und die Frage ist, die in diesen Texten gestellt wird, worauf ist dieses Leben ausgerichtet? Worauf bezieht sich dein Leben? Ich habe mir gerade am Anfang ein bisschen was davon erzählt, von dieser Sehnsucht, dann unendlich zu leben. Und ich gehe davon aus, ob im Jahr 2050, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir zu diesem Punkt kommen werden, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, wo wir uns nicht nur ein paar Tabletten oder ein paar Therapien angedeihen lassen, um das Leben noch ein bisschen zu verlängern, sondern wo es dahin kommen wird, dass wir eben, ich sag mal, rund erneuert werden. Für uns ist das eine vollkommen fremde Vorstellung. Aber die Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die Menschen, die an diesem Thema arbeiten, die Milliarden und Milliarden in dieses Projekt hinein schießen, die gehen davon aus, dass das in nicht allzu ferner Zukunft dann eben geschehen wird. Die Frage ist aber dabei, was ist eigentlich dann mit dem, was das Leben ausmacht? Wenn es zum Beispiel eben unendlich wird. Was ist eigentlich dann das, was das Leben ausmacht? Ihr könnt euch ja mal kurz zurücklehnen und überlegen, wie wäre das denn, wenn wir vor keiner Krankheit mehr Angst haben müssten, dass sie uns dahin rafft. Nur aufpassen müssen, dass wenn wir über die Straße gehen, nicht überfahren werden. Weil unendlich heißt nicht unsterblich. Was passiert dann eigentlich? Also Eva hat schon gesagt, bloß nicht. In diesem Film, In Time, merkt man, und ist es eigentlich wunderbar auch beschrieben, was passiert. Die Menschen, die eben, und so ist das dargestellt, man hat hier so eine Lebensuhr am Arm, die Menschen, die unendlich viel Zeit auf ihrer Lebensuhr haben. Das sind ein paar. Die meisten kriegen nur 25 Jahre, können ein bisschen was durch Arbeit draufpacken. Aber die Menschen, die unendlich viel Zeit auf ihrer Lebensuhr haben, das sind die ängstlichsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Das sind Menschen, die sehr genau darauf achten, dass man nicht irgendwo unter den Bus gerät. Das sind Menschen, die sehr genau, deswegen werden die jetzt irgendwie ein bisschen irgendwie Krankheiten in sich tragen, auch zur Seite geschoben, die sind sehr genau darauf bedacht, sich nicht irgendwo anzustecken, um vielleicht einen tödlichen Virus zu bekommen. Diese Menschen sind sehr darauf bedacht, eben das Leben nicht zu verspielen durch irgendeine Leichtfertigkeit. Das sind Menschen, die alle tief geprägt sind von Angst. Und das ist das, was dann höchstwahrscheinlich, und davon geht man eben nicht nur in diesem Film aus, sondern die Menschen, die sich eben damit beschäftigen, das ist das, was dann höchstwahrscheinlich kommen wird, dass wir noch mehr zu Menschen werden, die Angst haben vor dem, dass das Leben schiefgehen kann. Und von daher alles machen werden in ihrem Leben, um ja nicht das Leben zu gefährden. Die Geschichte, die Jesus erzählt, ist eben nicht die Frage danach, was kommt nach dem Tod, sondern was ist vor deinem Tod mit deinem Leben und woraufhin richtest du dein Leben aus? Also ich bin mal gespannt, so in 200 Jahren, die Theologen, wie die dann mit diesen Texten dann auch umgehen, wenn es dann dazu kommen wird. Ich weiß das auch alles nicht. Spannende Geschichten. Aber die Frage bleibt, was ist denn dann? Oder was ist denn mit dem Leben, was wir leben, was vor dem Tod eben stattfindet? Und da ist die Bibel, und da ist das Alte und das Neue Testament eben auch ziemlich gleich, da ist die Bibel recht eindeutig. Die Frage bei unserem Leben ist, worauf unser Leben hin ausgerichtet ist. Das ist die Geschichte eben von diesen Arbeitern hier, das ist die Geschichte von den 10 Jungfrauen. Woraufhin ist unser Leben ausgerichtet? Und allein darauf zu leben, dass das Leben länger und länger und länger und länger wird, ist nach der Bibel zu wenig. Ist für die Bibel ein Leben, was eigentlich am Eigentlichen vorbeischießt. Das liest man dann hier bei den Arbeitern, das liest man dann bei den törichten Jungfrauen. Es ist eigentlich etwas, was am Leben vorbeizielt. Weil das Leben bekommt seinen Sinn nicht dadurch, dass wir einfach Tage an Tage irgendwie rein, sondern das Leben bekommt seinen Sinn dadurch, dass wir einen Sinn in unserem Leben haben und dass wir eine Ausrichtung für unser Leben haben. Herr, also irgendwie fand ich das mit den Namen auch in der Vorbereitung spannend, Herr Kurzweil, so heißt er, war der erste Chef von diesem Subunternehmen der Firma Google, die sich mit ewigem Leben dann beschäftigen oder mit unendlichem Leben beschäftigen. Der Herr Kurzweil hat dann gesagt, wenn wir mehr Quantität im Leben haben, dann brauchen wir auch mehr Qualität im Leben. Und ich finde, das ist ein sehr kluger Gedanke und das ist ein richtiger Gedanke, denn darum geht es. Nicht nur an den einen Tag noch einen nächsten Tag ran und dann noch einen und dann noch einen und dann noch einen. Sondern unser Leben braucht eine Qualität, wo wir am Ende sagen können, ja, dieses Leben lohnt sich. Das ist ein Leben, was uns Menschen erfüllt. Das ist ein Leben, zu dem wir sagen, jetzt habe ich gelebt und kann dann auch in Frieden sterben. Wer mit Lothar gesprochen hat, oder auch mit Arnold oder anderen, der hat Menschen erlebt, die in ihrem Leben an diesem Punkt waren, dass sie im besten Sinne lebenssatt waren, weil sie ein Leben gelebt haben, was sich gelohnt hat. Und dieses Leben, was sie gelebt haben, war ein Leben, was sich auch eingesetzt hat, eben nicht nur für die Optimierung des eigenen Lebens. Und das ist ja das, was dann die Superreichen da gerade versuchen, ihre eigene Existenz irgendwie zu optimieren, sondern sie haben ein Leben gelebt auch für andere und für den Nächsten. Und haben nicht danach gefragt, ist das vielleicht gefährlich, könnte mich das vielleicht auch irgendwie ein paar Lebenstage oder Jahre kosten. Nein, sie haben auch ein Leben gelebt für andere, haben sich eingesetzt, engagiert und ein bisschen aufgerieben. Und das ist das, worum es doch eigentlich im Leben geht und was uns und unser Menschsein ausmacht. Dass wir am Ende Menschen sind, die ein Füreinander und ein Miteinander leben. Und nicht nur ich und meine kleine Welt und dauer sie auch noch so lange. Das ist am Ende ein Leben, von dem die Bibel sagt, da lohnt es sich nicht für zu leben. Das kann man anders sehen. Aber die Bibel ist da ziemlich eindeutig. Werden wir in 100 Jahren nicht mehr an den Toten- und Ewigkeitssonntag denken, weil wir alle unendlich leben? Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn es so sein sollte, wird auch an diesem Tag wie heute die Frage sein, was ist eigentlich das im Hier und Jetzt und im Heute vor meinem Ende das, was mein Leben ist und was mein Leben ausmacht? Und wir sind alle eingeladen, auch an diesen Tagen neu darüber nachzudenken oder in diesen Tagen neu darüber nachzudenken. Deswegen im Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Ewigkeits- oder Totensonntag. Dass wir miteinander darüber nachdenken, was das Leben ist und was das Leben ausmacht. Und wie dankbar dürfen wir sein, dass zu unserem Leben eine Hoffnung dazugehört, von der wir heute Morgen ja auch in den Liedern schon gesungen haben. Dass wir zu unserem Leben eine Hoffnung dazugehört, die dann nicht einfach sagt, du wirst dann irgendwann ganz, 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 ganz lange oder ewig leben. Weil da halte ich es dann wie die Eva. Also ob im Hier und Jetzt oder in der Ewigkeit, das einfach verlängern ins Unendliche, das will doch keiner. Auch nicht in der Ewigkeit, da seien wir doch mal ehrlich. Aber das, was den Unterschied ausmachen wird, ist, dass wir in der Ewigkeit nicht nur eine andere Quantität, sondern eine andere Qualität vom Leben haben werden. Und diese Qualität wird dann nicht sein, dass ich sich Bedienstete habe, die sich um mich kümmern, dass 70 Jungfrauen kommen, mit denen ich Spaß habe. Ich denke nochmal drüber nach. Nein, das, was dieses Leben ausmachen wird, ist, dass das Miteinander der Menschen dort nun wirklich gelingt, so, dass es kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben wird, dass es keine Kriege mehr geben wird, dass wir keine Waffen mehr produzieren werden, sondern dass wir miteinander leben, in dieser Unterschiedlichkeit, so wie wir sind, und merken, dass Miteinander und Einheit möglich ist. Das ist eine andere Qualität von Leben. Und der christliche Glaube vertröstet nicht auf die Ewigkeit und sagt, irgendwann wird es kommen, sondern der christliche Glaube sagt, wenn das die Zukunft ist, dann will ich hier in der Gegenwart schon anfangen, das zu leben. Und das ist das Öl, was die Lampen am Leuchten hält. Amen.